Herzlich willkommen zu Landleuchten, dem Podcast vom Lande, das nicht nur lebt, sondern auch leuchtet.
Wir, Sibylle Grunze und Kerstin Hoppenhaus, sind unterwegs zu Leuten, die das Land bewegen. Vom Vogtland bis Rügen, vom Oderbruch bis in den Harz.
Das Oderbruch ist eine besondere Landschaft mit einer sehr eigenen Geschichte. Das Oderbruch Museum ist ein besonderes Museum, das sich nicht nur mit der Geschichte, sondern auch mit der Gegenwart der Landschaft befasst. Von einem klassischen Freilichtmuseum in einem historischen Dorf entwickelt es sich zu einem Ort der regionalen Selbstbeschreibung.
Was das heißt und warum jeder Landschaftsraum so etwas haben sollte, erzählt uns Kenneth Anders, der das Museum leitet. Seit 2022 trägt das Oderbruch außerdem das europäische Kulturerbesiegel als erste Kulturlandschaft überhaupt. 40 Orte sind beteiligt. Doch wie bringt man so viele verschiedene Akteure unter einen Hut? Kenneth Anders sagt, mit einer gemeinsamen landschaftlichen Erzählung.
Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wo sind wir denn heute?
Wir sind in Altranft, einem Dorf zwischen Bad Freienwalde und Wriezen, inzwischen Ortsteil von Bad Freienwalde und Standort des Oderbruchmuseums Altranft.
Was muss man denn wissen über Altranft?
Altranft liegt erstmal erdgeschichtlich gesehen auf einem Schwemmsandkegel eiszeitlichen Ursprungs zwischen der Barnimer Platte und dem Oderbruch. Altranft ist ein brandenburgisches Gutsbauerndorf. Das heißt, hier haben über die Jahrhunderte 5 große Gutsherrenfamilien gelebt und gewirtschaftet bzw. arbeiten lassen. Und es gab aber hier auch freie Bauern. Es gab hier sehr viel Handwerk. Es war also verglichen mit anderen Orten doch ein relativ großes und vielfältiges, vielleicht sogar zeitweilig reiches Dorf. In der DDR-Zeit ist das Dorf Altranft wahrscheinlich wegen des Gutsbetriebes Standort einer der ersten LPGen geworden, der LPG Clara Zetkin, 1952 schon gegründet und hatte dann hier auch eine wichtige Maschinen- und Traktorenstation. Das Gutshaus oder Schloss genannt wurde zum Kulturhaus, da war Schule drin, Jugendclub, da wurde gefeiert, da war also eine Menge los. Und gegen Ende der DDR-Zeit wurde aus diesem Schloss dann ein Museumsstandort, verbunden mit anderen Museumsliegenschaften, einem Bauernhof, einem Schmiedegehöft, dem Landarbeiterhaus, also verschiedenen anderen Häusern, die man hier noch sozusagen in ihrer historischen Gestalt erkunden kann. Und dieses Freilichtmuseum nahm dann eigentlich in der Wendezeit erst richtig Fahrt auf, sodass wir von der Wende bis 2015 hier ein Freilichtmuseum hatten mit historischen Liegenschaften, die vermitteln sollten, wie Menschen früher im 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts auf dem Land gelebt haben. Und dieses Museum sollte wiederum 2015 geschlossen werden. Das Museum war ermattet, kann man vielleicht sagen. Es gab nicht mehr so sehr viele Besucher und es gab auch nicht mehr so sehr viel Ideen, wie man das Museum entwickeln sollte. Die Schließung wurde am Ende verhindert. Dazu hat sehr beigetragen eine Initiative der Kulturstiftung des Bundes, sich über die Transformation ländlicher Kultureinrichtungen Gedanken zu machen. Das Projekt hieß Trafo und Altranft ist in den Genuss dieses Trafo-Projekts auch gekommen. Das ist die Zeit, in der ich in diesen Arbeitszusammenhang eingetreten bin, zusammen mit anderen Mitstreitern, die wir hier in Altranft haben.
Und bist du von hier?
Ich stamme eigentlich aus Eberswalde, also gar nicht weit weg von hier, aber das hatte nicht viel mit dem Oderbruch zu tun. Eberswalde ist eine Industriestadt. Ich habe sie als Jugendlicher eher als raue Stadt erlebt. Und das Oderbruch war ein völlig anderer Raum, landwirtschaftlich geprägt. Die einzigen, die ins Oderbruch fuhren, waren aus meiner Klasse die Jungs, die zum Motocross nach Wriezen fuhren. Ich selbst hatte relativ wenig mit der Region zu tun, außer durch ein Wochenendhaus von Freunden und habe die Landschaft eigentlich dann erst 1993, 94 richtig entdeckt für mich durch ein Haus, das eigentlich erst ein Wochenendhaus sein sollte und dann aber doch zum Lebensmittelpunkt wurde. So dass ich jetzt seit 1998 hier auch lebe.
Und
dann wieder zurück zum Museum. Dann habt ihr das sozusagen übernommen oder seid da also mit der neuen Initiative eingestiegen? Und was habt ihr denn verändert?
Das Freilichtmuseum ist entwickelt worden unter DDR-Bedingungen. Die Grundidee damals war, erstens, dass es hier ein sehr altes, wichtiges Wohnstallhaus gibt. Das älteste Wohnstallhaus der Mark Brandenburg. Wohnstallhäuser sind Häuser, in denen Mensch und Tier noch unter einem Dach gelebt haben. Und dieses originale Mittelflurhaus, dieses Kossätenhaus, steht hier in Altranft. Und es gab damals hier einen Museumsleiter vom Oderlandmuseum Bad Freienwalde, der Hans Ohnesorge, der immer gesagt hat, das ist ein total wichtiges Gebäude. Es hat dann auch eine gewisse Denkmalaufmerksamkeit erfahren, ist aber übrigens nie saniert worden. Erst jetzt, gerade in der Gegenwart, gibt es zwei private, die Häuserretter, Kiri Westphal und Mats Tschubka, die sich dieses Hauses angenommen haben, die es erworben haben und jetzt auch sanieren. Aber dieses Haus war ein wichtiger Ausgangspunkt für die Idee, ein Freilichtmuseum zu entwickeln, weil man gesagt hat, jetzt kann man doch hier ausgehend von diesem Haus über die Landarbeiterhäuser, wo auch sehr arme Menschen gewohnt haben, über einen originalen Bauernhof und ein relativ vermögendes Schmiedegehöft, in dem wir hier gerade sitzen, bis zum Herrenhaus, also dem Schloss Altranft, kann man doch die Eigenart so eines brandenburgischen Gutsbauerndorfs sehr gut erzählen. Und damit verbunden war aber auch die Idee, die Emanzipationsgeschichte der werktätigen Bevölkerung auf dem Land in der DDR zu erzählen. Also eigentlich ein Pendant zu schaffen zur Emanzipationsgeschichte der Arbeiterklasse in den Städten. Und diese Idee aber, die Emanzipation der Landbevölkerung zu beschreiben, die kam nun doch ein bisschen ins Rutschen, als es 1989 mit dieser ganzen großen Erzählung mehr oder weniger endete. Das heißt, man hat 1990, 91, 92 sicherlich noch anerkannt, dass sich auf dem Land viel geändert hat. Aber es war keine sozialistische Erzählung mehr von der Befreiung der Arbeitenden auf dem Land vom Joch der Junker. Und dann blieb von dieser Grunderzählung nicht mehr so viel übrig, außer zu sagen, wir möchten hier ein authentisches Lebensgefühl vermitteln davon, wie man früher auf dem Land gearbeitet und gelebt hat. Und dieses Authentizitätsversprechen ist aber gar nicht so leicht einzulösen. Das wird in der Regel getan in Freilichtmuseen mit translozierten Gebäuden. Das kann man bewundern in Kiekeberg oder im Hessenpark oder bei Stockholm. In Skandinavien gibt es viele solche Museen, wo also Häuser abgebaut und an einem bestimmten Standort wieder zusammengetragen werden. Und diese Gelegenheit hat man aber in Altranft nicht bekommen. Also blieben diese In-Situ-Gebäude übrig, also die Gebäude, wo am ursprünglichen Ort man das erleben kann. Klingt erstmal toll, aber die sind ja nur verteilt über ein ganzes Dorf. Also da liegen gut mal 1000 Meter zwischen den einzelnen Gebäuden oder mehrere hundert Meter. Und wenn man das jetzt erleben will, dann hat man dazwischen dann doch wieder noch das ganz normale Dorf, das ja nicht stehen bleibt, sondern sich verändert, wo die Häuser saniert werden, wo Plastefenster reinkommen mit Goldsprossen oder wo noch DDR-Zäune sind aus Wellasbest, was auch immer. Das Dorf verändert ja seinen Charakter und ist heutzutage doch, ein suburbanisierter Wohnort geworden. Das kann man nicht anders sagen. Altranft ist kein eigenständiges Dorf mehr. Altranft ist ein Ortsteil von Bad Freienwalde geworden. Hier wird in erster Linie gewohnt und Gewerbe und Landwirtschaft gibt es noch. Die sind aber an die Ränder des Dorfes abgewandert, in Gewerbegebiete. Und deswegen ist es so, wer heute also als Besucher unterwegs ist in Altranft, der muss sich zwischen diesen originalen Museumsgebäuden dann doch auseinandersetzen mit dem, was heute ländliche Wirklichkeit ist und hat nicht unbedingt das authentische Erlebnis von Dorfleben vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren. Und das schränkt aber doch diese Authentizitätserfahrung sehr ein. Und deswegen ist es, würde ich meinen, am Ende auch, glaube ich, nicht richtig aufgegangen. Mithin war nach 25 Jahren dieses Freilichtmuseum an einem Punkt angelangt, wo das vielleicht nicht alle wahrhaben wollten, aber wo man sich schon ernsthaft die Frage stellen musste, ob man das so weitermachen kann.
Und dann kam also das Jahr 2015 oder der Moment, wo man sich das allmählich vielleicht eingestehen musste, hier muss was passieren. Mhm. Und was ist denn dann passiert?
Wir haben eine Konzeption geschrieben, die einen folgenden Grundgedanken verfolgt hat, nämlich das Museum soll eine Einrichtung für die regionale Selbstbeschreibung sein. Das heißt, wir wollen mit den Menschen des Oderbruchs gemeinsam ein Wissen davon schaffen und auch einen Ausdruck davon schaffen, was das Oderbruch ist. Damit geht einher, dass die Historizität der Landschaft nach wie vor eine Rolle spielt, aber dass der wichtigste Fokus doch auf der Gegenwart liegt und vielleicht auch dann auf der Zukunft dieser Landschaft. Die Grundfigur, in der wir das verfolgen, ist Kommunikation. Das heißt, wir sprechen ganz viel mit den Menschen. Nun ist die Frage, wie kann man aus Kommunikation ein Museum machen? Das nimmt ja nicht Gestalt an per se, sondern Worte sind wie Schall und Rauch, sie verfliegen wieder. Und diese regionale Selbstbeschreibung versuchen wir also in drei Netzwerkprojekten zu erreichen oder vielleicht sogar in 4 Projekten, wenn man es genau nimmt. Erstens, da wir ein Museum sind, haben wir natürlich auch immer noch eine Sammlung und wir haben uns darum bemüht, die Sammlung so weiterzuentwickeln, dass aus ihr wirklich eine möglichst große Aussagekraft für diesen besonderen Raum, das Oderbruch, erwächst. Dass man also anhand der Objekte beschreiben kann, was ist das Oderbruch, welche Elemente sind aussagekräftig, wie lässt sich dieser Naturraum, der Kulturraum, die Tiere, die Pflanzen, die kulturhistorischen Dinge, wie drücken die sich in der Sachkultur ab? Und darüber haben wir uns sehr viel Gedanken gemacht und haben auch Räume geschaffen, in denen wir glauben, dass man das dort einigermaßen erleben kann. Und die 3 Netzwerkprojekte sind erstens die Jahresthemen, zweitens das Kulturerbe Oderbruch und drittens das Netzwerk für landschaftliche Bildung. Wir haben jedes Jahr ein anderes Jahresthema. Wir haben angefangen mit Handwerk, wir haben uns mit dem Wasser im Oderbruch beschäftigt, ein ganz wichtiges Thema, denn wir haben hier die Oder, wir haben die alte Oder, wir haben 1200 Kilometer Vorflutgräben, die diese Landschaft entwässern. Wir haben natürlich viele Menschen, die sich mit dem Wassersystem im Oderbruch beschäftigen, die auch hier angeln und es gibt noch Fischereibetriebe und es gibt Kanuverleiher und so weiter. Also das Wasser war ein ganz wichtiges Jahresthema. Wir haben uns mit der Landwirtschaft im Oderbruch beschäftigt. Ganz klar, die Landwirtschaft ist hier die zentrale Wirtschaftsform eigentlich nach wie vor. Wir haben uns mit der Baukultur im Oderbruch beschäftigt. Wir haben uns mit der ländlichen Gesellschaft befasst. Also was heißt es eigentlich, hier ein Dorffest zu organisieren oder einen Chor zu leiten oder ja, eine Kirchgemeinde oder eine Gemeindevertretung zu erleben und mitzugestalten. Wir haben die Frage gestellt, gibt es so etwas wie ländlichen Eigensinn und worin drückt das sich hier im Oderbruch aus? Das hat viel mit Subsistenzwirtschaft zu tun, aber auch mit Konflikten, in die man geht, mit Bürgerinitiativen, mit Auseinandersetzungen. Wir haben uns beschäftigt mit der Natur im Oderbruch, das war das letzte Jahresthema und aktuell haben wir das Jahresthema Jugend. Und diese Jahresthemen sind so aufgebaut, dass wir immer mit 20 bis 30 Menschen sprechen, von denen wir annehmen, dass sie etwas dazu sagen können, dass sie ein spezifisches Wissen dazu haben, Kraft eigener Erfahrung. So entsteht immer ein Buch, ein Werkstattbuch, in dem diese Berichte dann nachzulesen sind. Die mündlichen Auskünfte sickern dann auch ein in unseren Ausstellungsrundgang. Man kann bei uns im Schloss an ganz vielen Stellen Zitate lesen, die aus diesen Befragungen kommen. Und die doch verdeutlichen, dass da Menschen sind, die gerne über ihre Landschaft sprechen, die etwas darüber wissen und die eine Bindung an diese Landschaft haben. Wir lassen uns dabei dann auch von Künstlern begleiten, die über künstlerische Hauptprojekte oder kleinere Projekte diese Jahresthemen auch nochmal aufgreifen und sich auch mit diesem Interviewmaterial beschäftigen. Und so gestalten wir dann Schritt für Schritt unser ganzes Jahresprogramm im Kontext dieses Jahresthemas. Nun findet das aber einmal in Altranft statt, am Oderbruchmuseum, zum anderen aber an diesen Kulturerbeorten. Und das verweist schon auf das zweite Netzwerkprojekt. Einerseits würden wir sagen, wir sind die zentrale Kulturinstitution des Oderbruchs im Hinblick auf diese Leistung der Selbstbeschreibung. Andererseits möchten wir aber das auch nicht monopolisieren. Wir gehen davon aus, dass es in der ganzen Region interessante Orte gibt und auch in der ganzen Oderbruchregion interessante Menschen gibt, die ihren Beitrag leisten können für eine gemeinsame landschaftliche Erzählung. Das heißt, wenn ich herausfinden will, was das Oderbruch ist, sollte ich eigentlich nicht nur nach Altranft kommen. Und diese Idee verfolgen wir mit inzwischen 40 Kulturerbeorten, die ausgewiesen wurden. Und das sind Heimatstuben, Dorfmuseen, das sind Kulturlandschaftselemente, wie zum Beispiel die Lindenallee in Neubarnim. Das ist ein Kolonistendorf und das hat die längste innerörtliche Lindenallee in ganz Brandenburg. Das können auch Kolonistendörfer sein, Kirchen, Schöpfwerke, Denkmale. Also es sind sehr, sehr verschiedene Orte und Einrichtungen. Und jeder dieser Orte wird repräsentiert durch einen landschaftlichen Erzähler, durch einen Menschen, der sagt, ich selber möchte gerne diesen Ort präsentieren und bin gerne bereit, ihn der Öffentlichkeit auch immer wieder vorzustellen und ihn zu erläutern. Das heißt, dieses Netzwerk ist weniger denkmalrechtlich orientiert. Da sind Denkmale dabei, aber wichtiger ist noch, dass es Menschen gibt, die sagen, ich habe Lust, diesen Ort in dieses Netzwerk einzubringen und ihn zu vertreten. Mit diesen 40 Kulturerbeorten haben wir uns beworben auf das Europäische Kulturerbesiegel. Das haben wir mit den Kommunen gemeinsam gemacht. Die alle Kommunen im Oderbruch, alle Dörfer und Städte haben sich zu einer kommunalen Arbeitsgemeinschaft, Kulturerbe Oderbruch, zusammengeschlossen und die hat diesen Antrag gestellt bei der Europäischen Kommission. Und wir haben argumentiert, dass das Oderbruch eine besondere Landschaft ist, die ihren Beitrag wiederum für eine gemeinsame europäische Erzählung leistet, weil sie in einer ganz besonderen Weise die Auseinandersetzung mit Natur, die Aneignung von Natur sichtbar macht und auch die damit verbundenen Konflikte und Widersprüche erfahrbar macht. Und diese Grunderfahrung, haben wir gesagt, ist interessant. Wir schlagen der EU vor, das als ein europäisches Kulturerbe auszuweisen. Und diese Bewerbung hatte im letzten Jahr auch Erfolg. Das Oderbruch hat also dieses europäische Kulturerbesiegel verliehen bekommen. Und das hat hier die meisten Oderbrücher doch sehr gefreut und die kommunale Arbeitsgemeinschaft sehr gefreut. Und das ist also dieses zweite Netzwerkprojekt, dass wir mit 40 Orten zusammen, perspektivisch übrigens auch mit polnischen Orten, gemeinsam diesen Raum präsentieren und dass wir ja, die Besucher einladen, diese Landschaft kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen und ja, gemeinsam also diesen Raum zu erfahren und an ihm vielleicht sogar exemplarisch auch erfahren zu können, was Herausforderungen für ländliche Räume heute überhaupt sind. Und der dritte Bereich, das ist landschaftliche Bildung. Wir arbeiten also mit über 10 Partnerschulen in der Region zusammen und versuchen, die Bildung, also im Medium der kulturellen Bildung, einen Raumbezug zu schaffen. Wir glauben, dass heutzutage im Schulunterricht schon viel zu wenig der eigene Raum, in dem man lebt, eine Rolle spielt. Wir haben schon vor 10 Jahren exemplarisch versucht zu zeigen, dass man in Physik, in Geografie, in Geschichte, in Deutsch, in politischer Bildung, in Wirtschaft, Arbeit, Technik, in Kunst, in Literatur, in Fremdsprachen, eigentlich in fast allen Fächern den eigenen Raum sehr, sehr gut behandeln kann und erkunden kann. Und wir versuchen, Kinder und Jugendliche zu ermuntern, sich den eigenen Raum mit den Mitteln der kulturellen Bildung selbst anzueignen. Und das machen wir zum Teil durch die Begleitung von curricularen Modulen, also die im Unterricht stattfinden, zum Teil aber in Projekten, die an den Schulstandorten beziehungsweise an diesen Kulturerbeorten stattfinden. Das heißt, wir sind unterwegs mit professionellen Filmemachern und machen Filme mit Jugendlichen, wo dann meinetwegen Altwriezen erkundet wird oder der Hafen Großneuendorf oder die interessante kleine Stadt Oderberg oder was auch immer. Oder wir machen Graffiti-Projekte, Illustrationen, Theater, also verschiedenste Formen finden wir und versuchen die Schulen dabei zu stärken, in den eigenen Raum vorzudringen und auch Kinder und Jugendliche einzuladen, hier ans Museum zu kommen und hier wiederum in Werkstattangeboten auch selbst Dinge zu machen, sich auszuprobieren und immer wieder die Beziehung zu diesem Raum herzustellen. Die Grundidee ist nicht in dem Sinne, dass wir sagen, es soll ein Hierbleiberprogramm sein. Also wir wollen keine Kinder oder Jugendlichen agitieren, dass sie hier nicht weggehen, wenn sie groß werden. Aber wir möchten ihnen gerne vermitteln, dass die Beziehung zum Raum eine sehr wesentliche Voraussetzung für ein gelingendes Leben ist. Das heißt, auch wenn jemand von hier weggeht und woanders hinkommt, meinen wir, lohnt es sich, sich dann damit zu beschäftigen, was dort ist, was dort war, wer dort ist, wie dort gelebt wird und diesen Raum nach und nach in seiner Komplexität verstehen zu lernen. Denn dadurch finden wir auch selber unseren Ort im Leben. Das ist eigentlich die Grundphilosophie. Und exemplarisch dafür ist vielleicht das Projekt Heimatarbeit. Das ist dieses Projekt, das erstmalig bei den Neulandgewinnern gefördert wurde und das wir im Museum heute weiterführen und dort implementiert haben. Das findet statt mit Jugendlichen der 8. oder 9. Schulklassen mit 4 Partnerschulen. Und wir haben 100 Wirtschaftspartner, die da mitmachen. Wir gehen also erst in den Unterricht. Da geht es darum, was ist Arbeitsteilung, wovon leben deine Eltern oder andere Verwandte, was sind eigentlich Ressourcen zum Arbeiten, was sind Märkte. Und davon ausgehend machen wir in Kleingruppen Exkursionen an Projekttagen, wo wir dann Leute im Oderbruch aufsuchen und sie befragen. Und eigentlich mit ihnen dieses Dreieck zwischen Subsistenzarbeit, Erwerbsarbeit und freiwilligem Engagement für den Raum mit ihnen erkunden. Und da gehen wir zu Ärztinnen oder Künstlerinnen, genauso wie zu Landwirten oder Krautbaggerfahrern oder also Autohandwerkern oder also es sind verschiedenste Berufe bis zur Journalistin hier in Freienwalde und die werden immer aufgesucht und von den Jugendlichen dann auch befragt. Und mit diesen Ergebnissen machen die dann auch wiederum eine kleine Ausstellung, sodass wir eigentlich versuchen, sie in eine Situation zu bringen, in der sie sowas Ähnliches machen wie wir auch. Also wir versuchen ihnen unsere Arbeitsweise nahezubringen. Also nicht Inhalte an sie zu vermitteln, wie das häufig so klassisch häufig beschrieben wird, dass man eben sagt, ja, Museen sollen sammeln, bewahren, erforschen und vermitteln. Und das Vermitteln ist sozusagen die Idee häufig, als hätte man ein Wissen, das man dann nur noch weitergeben muss, an junge Menschen vor allem. Und so würden wir das nicht sehen. Wir versuchen eigentlich eher, Jugendliche und Kinder, ihnen eine Teilhabe zu ermöglichen an der Art und Weise, wie wir uns Wissen erarbeiten. Und das versuchen wir in diesem Heimatarbeitprojekt eben zu erreichen. Die Ergebnisse davon kann man im Museum auch ansehen, sowohl in Form einer kleinen Ausstellung als auch in Form unserer Mitgebselsammlung. Denn alle, die von uns aufgesucht werden, geben den Jugendlichen hinterher einen Gegenstand mit, ein Objekt. Und es ist eigentlich die einzige systematische Sammlungstätigkeit, die wir im Moment betreiben, nämlich dass jedes Jahr zig Objekte in den Bestand kommen, von der Gewürzmischung für die Wurst bis zur leeren Weinflasche vom Gastronomen, vom Boluseingeber des Tierarztes bis zum Schäferstab oder zum Feuerwehrhelm. Und diese Objekte sammeln wir auch. Und damit schließt sich eigentlich so ein bisschen der Kreis meiner langen Rede. Also angefangen von der Sammlung über die Jahresthemen und das Kulturerbe zur Bildung. Und in der Bildung selbst wird halt auch wieder gesammelt, sodass dieses Bildungsprojekt selber sich auch wiederum in das Museum einschreibt. Und das ist die Idee, die wir an dem Museum verfolgen, dass alles, was wir tun, letztlich versuchen soll, sich auch niederzuschlagen, seinen Ausdruck zu finden, irgendwo sichtbar zu werden.
Ich habe ganz viele Fragen. Aber das, was auf jeden Fall jetzt deutlich wird, ist, also auf eurer Webseite steht das, ne, dass das die Umwandlung vom Museum ist in eine Werkstatt für ländliche Kultur. Und ehrlich gesagt konnte ich mir darunter nicht so viel vorstellen. Jetzt kann ich's. Und das macht ja auch total Sinn. Das heißt, als Museum, was man sonst oft so als einen statischen Ort wahrnimmt, wo die Dinge halt ausgestellt werden und die stehen da halt und dann guckt man sie halt an. Und bei euch ist das mehr so ein Prozess, habe ich das Gefühl.
Ja, es soll an etwas gearbeitet werden und dem entspricht also zum einen eine ganz praktische kuratorische Idee, so wie ich es gerade versucht habe darzustellen. Zum anderen aber auch gibt es vielleicht auch eine philosophische Idee damit, die sich damit verbindet. Und zwar kann man das vielleicht so umreißen. Was ist Land? Was ist Ländlichkeit? Ich habe dafür 3 Merkmale für mich gefunden. Erstens, Ländlichkeit würde ich sprechen, wo im Verhältnis zur Stadt, im Gegensatz zur Stadt, ein höheres Maß an Selbstorganisation nötig ist, um das Leben zu vollziehen. Das heißt, es sind weniger Menschen, deswegen ist die Versorgungsdichte, der Versorgungsgrad ist geringer und man muss sich mehr selber einfallen lassen, um das Leben befriedigend zu leben. Zweitens, es sollte doch noch eine Beziehung zu Wasser und Boden geben, als den wichtigsten Ressourcen unseres Lebens. Wo das verschwunden ist, wo es keine Beziehung mehr zu Wasser und Boden gibt, keine Subsistenzwirtschaft, wo niemand mehr Vieh hält oder was im Garten anbaut oder wo es keine Landwirtschaft mehr gibt oder keine Forstwirtschaft, da würde es mir sehr schwer fallen, noch von Ländlichkeit zu sprechen. Das können dann große Naturschutzgebiete sein oder es können Gewerbegebiete sein oder Tourismusgebiete, aber ländlich sind sie in meinen Augen nicht. Und drittens gibt es aber auch ein soziales Merkmal, das ich damit beschreiben würde, dass auf dem Land Menschen mit sehr unterschiedlicher sozialer Prägung doch noch sehr eng miteinander wohnen und das Leben miteinander teilen müssen. Das heißt, die Segregation in verschiedene Klientels, die Gentrifizierung oder was auch immer, wie man das nennen will, die ist nicht so stark fortgeschritten. Wir haben all diese Prozesse auch auf dem Land. Wir haben auf dem Land Versorgung im Gegensatz zu Selbstversorgung. Wir haben eine Ablösung von Wasser und Boden als den Ressourcen des Lebens. Und wir haben natürlich auch schon sowas wie soziale Segregation. Aber trotzdem meine ich, dass in allen drei Feldern wir im Oderbruch noch sehr viel Ländlichkeit finden. Und jetzt ist die Frage, wo kommt das her? Also, oder wo geht das hin? Wird denn diese Region ländlich bleiben? Und ich würde sagen, der Gegenbegriff zu Ländlichkeit ist Suburbanisierung. Also dort, wo die Räume reine Funktions- und Erfüllungsräume werden für Anliegen oder Interessen des Ballungsraums, da kann man eigentlich nicht mehr von Ländlichkeit reden. Das passiert, wenn in diesen Räumen niemand mehr lebt oder arbeitet. Wenn ich sage, dann müssen diese Räume eben Energie herstellen und sonst nichts. Oder dann müssen diese Räume eben Nahrungsmittel herstellen und sonst nichts. Und diese Tendenz haben wir in Deutschland, überhaupt in der modernen Landschaftsentwicklung, massiv. Wir haben also eine extreme Ausdifferenzierung der Landschaftsräume. Dort, wo früher quasi noch ausgehend vom dörflichen Metabolismus Leben und Arbeit und Naturverbrauch und Naturgebrauch und Naturgenuss, all diese Dinge ganz nah beieinander waren, wo die Kinder im nächsten Bach gebadet haben und keine Badeanstalt brauchten, wo der Schmied im Dorf war, wo es eine Kirche und eine Kneipe im Dorf gab. Da waren all diese Dinge extrem nah beieinander. Und heute differenzieren sie sich aus. Das heißt, man holt kaum noch einen Filmvorführer in die Turnhalle und organisiert dort eine Kinovorstellung für das Dorf, sondern die Leute schnappen ihre Kinder und fahren mit ihnen in die nächste Stadt und gehen dort ins Kino. Das ist ja der Prozess, der überall stattfindet, in ganz Europa und vielleicht sogar in der ganzen Welt. Und wir sagen aber, wenn man diese Logik konsequent immer weiter verfolgt, werden wir am Ende Raumbilder haben, die uns nicht gefallen. Denn wir haben dann Regionen, wo sich die Welt ausdifferenziert nach Betriebszwecken. Ja? Dann habe ich also hier Naturschutz und dort habe ich nur Wohnen. Und da habe ich nur Arbeit oder dort habe ich nur Konsum und Vergnügen und das, was dabei entsteht, ist eigentlich auch ein geteilter Mensch. Also es sind Menschen, die sich jeweils nach den Funktionslogiken der jeweiligen Teilräume dann auch verhalten. Und wer diesen Gedanken zu Ende denkt, ehrlich gesagt, für mich ist es eine Dystopie, denn das heißt eigentlich, dass ich meinen subjektiven, individuellen, ganzheitlichen Anspruch an Gesellschaft und an Natur und an die Welt gar nicht mehr artikulieren kann. Denn ich bin ja immer nur Teil eines Teilsystems. Ja? Also ich kann in der Shopping Mall nicht sagen, dass ich hier meinen politischen Protest ausdrücke, denn die Shopping Mall ist privates Land, nicht? Und ich kann im Naturschutzgebiet, wenn es ein Prozessschutzgebiet ist, darf ich es nicht mal betreten. Und in einer totalen Agrarsteppe, wo niemand mehr wohnt, da bin ich als Mensch auch nicht mehr vorgesehen. Da gibt es nicht mal mehr einen Weg, auf dem ich irgendwie laufen könnte. Und all diese Veränderungen können wir bereits jetzt erleben. Und insofern verfolgen wir schon mit dieser ganzen Initiative die Idee, dass wir Ländlichkeit gezielt als eine Form des kulturellen Ausdrucks von Menschlichkeit gezielt auch in Wert setzen und fördern wollen. Nun kann man sagen, so ist das häufig, nicht? Wenn Dinge aus dem Nutzzusammenhang herausfallen, werden sie zur Kultur. Und kann denn das überhaupt gelingen? Und da bin ich mir ehrlich gesagt auch gar nicht sicher, ob das gelingen kann. Ich weiß nur, dass es gibt ein sehr gutes Beispiel und das ist die Subsistenzwirtschaft. Wir haben im Oderbruch noch sehr viele Menschen, die selber Schafe halten, Kaninchen, Hühner halten, Gänse, was auch immer, die recht viel auch selber anbauen. Manche haben sogar damit wieder angefangen. Also die Zahl derer, die wieder selber Kartoffeln anbauen und dafür auch ein bisschen gescheite Technik haben, die hat sogar in den Dörfern um mich herum wieder zugenommen. Und wenn man sich jetzt anguckt, warum machen die das, dann kann man relativ deutlich sehen, dass sie nicht unbedingt damit Geld sparen. Also das könnte sich in den nächsten Jahren mal wieder verschieben, wenn sich die Lebensmittelpreise so weiterentwickeln. Aber im Grundsatz würde ich doch sagen, in erster Linie machen die Menschen das zum Selbsterhalt. Also man hat ein kleines subsistenzwirtschaftliches System und indem man etwas tut, was einen ernährt, Bienen hält, Schafe hält, Gemüse anbaut, dadurch erhält man sich auch selbst, zumindest in einem Teilbereich des Lebens oder indem man selber Brennholz macht. Und das ist eine Erfahrung, die einem selber gut tut. Alle, die das machen, merke ich, haben gute Laune dabei. Und insofern ist es aber mehr auch als ein Hobby. Es ist nicht nur Hobby, denn wenn wir die Dinge nachher uns einverleiben, dann leisten sie ja einen Beitrag zu unserer Subsistenz, zu unserem Selbsterhalt. Und jetzt kann man aber sehen, dass die subsistenzwirtschaftlichen Praxen sich eigentlich nur dort erhalten, wo sie von den Menschen innerhalb ihrer Familien oder innerhalb ihrer Communities gezielt weitergegeben werden. Das heißt, da stecken Entscheidungen dahinter. Wenn ich nämlich diese Entscheidung nicht fälle, dann entscheidet sich irgendwann einfach niemand, die Schweinezucht des Vaters weiterzuführen. Also der Vater hatte immer Schweine, der Sohn sagt, ich schaff's nicht mehr und dann hört das einfach auf. Das ist der normale Gang der Dinge. Dort, wo es aber weitergeht oder sogar wieder neu anfängt, haben sich Menschen dazu entschieden, weil sie sagen, diese Art, unsere eigenen Dörfer, unsere eigene Landschaft zu bewirtschaften und sie uns selbst anzueignen, die ist eine Art, wie wir leben wollen. Und diese Entscheidbarkeit von Lebensführung, das ist eigentlich das, in das wir investieren. Das heißt, wir wollen niemanden missionieren und sagen, du sollst Schafe halten, du sollst das machen, jenes machen. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir versuchen, alles, was das ländliche Leben im Oderbruch ausmacht, so lange zu bearbeiten, bis deutlich wird, dass wir darüber entscheiden können, die Dinge zu tun oder nicht zu tun oder anders zu tun. Das ist so das Feld, in dem wir uns, wenn man es jetzt soziologisch oder kommunikationstheoretisch betrachten würde, in dem wir uns bewegen. Dass wir nicht sagen, die Dinge sind einfach Gott gegeben oder das ist Tradition, die stirbt halt aus oder das ist Tradition, die muss auf jeden Fall erhalten bleiben. All das würden wir gar nicht sagen. Wir sagen nur, man kann singen, man kann einen Chor gründen und man kann es lassen. Was ist besser?
Ja, also man merkt, also es ist ein, also auch der Begriff Landschaftskommunikation erfüllt sich jetzt allmählich mit Bildern. Und so als ländlicher Raum ist das, also jetzt gerade auch durch das Siegel, du sagtest ja auch, man muss das in Wertschätzen, das ist jetzt mal von außen, ist da jetzt mal ein Etikett, ne? Das ist was wert. Ist das auch was, was die Position stärkt gegenüber anderen Ansprüchen, zum Beispiel aus den Städten oder eben was wir vorhin hatten, Energienutzung oder sonst wie. Also ist das auch was ihr vorantreiben wollt?
Das ist eine sehr schwierige Diskussion, die sich um die Frage dreht, soll das Kulturerbesiegel für das Oderbruch als eine Art Karte im Spiel der anderen landschaftspolitischen Auseinandersetzungen gespielt werden oder nicht? Also nehmen wir die Energiewende. Wir haben neue planerische Vorgaben durch den Bund und das Land und wie immer man das bewertet, eins ist ganz offensichtlich, dass die Möglichkeiten der Dörfer und der Kommunen, diese Prozesse zu steuern, eingeschränkt werden, noch weiter eingeschränkt werden. Die regionale Planung muss jetzt also eine Angebotsplanung vornehmen, das heißt, sie sind verpflichtet, bis zu einem Stichtag einen Teil ihrer Landesfläche zur Verfügung zu stellen für Windenergienutzung. Und wenn sie das nicht tun, dann haben sie jede Steuerungsmöglichkeit verwirkt, sondern dann können die Investoren nach Bundesemissionsschutzgesetz Windräder bauen, wo immer sie wollen, sofern sie die Kriterien des BImSch einhalten. Insofern kann einem das schon Sorgen machen, was hier in den nächsten Jahren passiert, denn das Oderbruch ist im Hinblick auf erneuerbare Energien, Photovoltaik auch, aber vor allen Dingen natürlich Windräder, wirklich sehr, sehr anfällig. Bereits in den 90er Jahren hat eine Landschaftsplanerin der TU Berlin darauf hingewiesen, dass dieser Raum ein enormes Potenzial als Kulturerbe-Raum hat, denn er ist menschlich geschaffen und die Horizontlinien sind bestimmt von Äckern, die man damals geschaffen hat, und Kolonistendörfern. Und die einzige Vertikale sind eigentlich die Kirchen, die dort jeweils stehen. Und die werden nun durch die Windparks um ein Vielfaches überragt. Also wir reden jetzt nicht mehr über 200 Meter Nabenhöhe, wir reden schon über 250 Meter Nabenhöhe. Das erreicht kein Kirchturm. Und noch dazu in dieser enormen Zusammenballung. Also die Rahmenbedingungen werden sehr, sehr hart und es ist eine ganz schwierige Diskussion, inwiefern das Kulturerbe in dieser Auseinandersetzung eine Rolle spielen soll, ja oder nein. Denn wir möchten auch nicht, dass etwas, das für die Regionalentwicklung gedacht ist, das also quasi der inneren Stärkung und Vernetzung dieses Raums dient, zerrieben wird in politischen Auseinandersetzungen dieser Art. Auf der anderen Seite kann man aber auch nicht so tun, als wären das keine Eingriffe in den Raum, die ihn substanziell verändern. Wir hatten vor wenigen Wochen dazu hier eine Diskussionsveranstaltung am Oderbruch-Museum mit dem Landrat, mit dem Chef der regionalen Planungsstelle, mit einem Investor, der selber hier ziemlich viel erneuerbare Energie nutzt, beziehungsweise schafft, wie immer man es sagen will, und mit einem Amtsdirektor, der mal beschrieben hat, welche Belastungen für die Kommunen inzwischen aus diesen Veränderungen erwachsen. Die könnten eigentlich nichts anderes mehr machen, als diese Bauvorhaben fachlich zu begleiten und kommunalpolitisch zu begleiten. Und es war eine recht gute Diskussion. Und insofern kann ich aber auf die Frage keine eindeutige Antwort geben. Wir wollen auf jeden Fall uns in diese Debatte einbringen, ohne dabei zu verhärten, sondern zu einem qualifizierten Umgang mit dem Raum beitragen.
Das heißt, das gehört schon zur Landschaftskommunikation auch dazu, dass es irgendwie Ansprüche manchmal von außen gibt und manchmal von innen, die Landschaft weiterzuentwickeln, was immer das heißt. Und dann ist das schon so, dass durch eure Strukturen oder durch das, was ihr macht hier jetzt über die Jahre, vielleicht auch es schon Orte gibt, wo man überhaupt darüber reden kann, also dass man ins Gespräch kommt. Ist das auch eine Idee, die ihr verfolgt?
Natürlich. Also erstens ist es so, dass die Kommunen selbst auch die Aufgabe haben, diese Verständigung auch zu fördern. Und das gelingt ihnen mal besser und mal schlechter. Die besseren Fälle konnte ich gerade in meiner eigenen Gemeinde gerade erleben. Es gab zwei Anträge auf die Errichtung von Solarparks und die sind mit Einwohnerversammlungen begleitet worden und haben zu einem differenzierten Umgang, zu einer klugen Abwägung in der Gemeindevertretung geführt. Und dementsprechend ist es durchaus auch Sache des Landkreises, der Landkreisverwaltung, des Landrates und ehrenamtlichen Gemeindevertreter und so weiter, diese Kommunikation in ihren eigenen Strukturen und auch in ihren Bürgerhäusern und so weiter auch anzuregen. Und das machen die eigentlich auch. Die Frage ist, wo hat der Diskurs seinen Ort, der jenseits der definierten Verfahren liegt? Also wenn ich ein Vorhaben habe, dann habe ich bestimmte Fristen, dann habe ich bestimmte Kommunikationspflichten, Einspruchsrechte und so weiter. Die muss ich kommunalpolitisch ermöglichen und auch sozusagen gestalten. Aber zum Teil geht es ja auch um strategische Fragen oder um die Verständigung darüber, wo wollen wir als Region uns eigentlich hinentwickeln und wie wollen wir mit bestimmten Herausforderungen umgehen und wie gehen wir mit besagten Fremdansprüchen um, die auf den Raum einfach zurollen. Und da, in dem Kontext, denke ich, hat so eine Kultureinrichtung durchaus ihre Chance, weil sie die Möglichkeit vielleicht besser als andere hat, auch Perspektiven aufzugreifen und sichtbar zu machen und einzubringen, die in den standardisierten, in den operationalisierten Verfahren erstmal keine Rolle spielen. Und darum bemühen wir uns auch. Wir haben einen Salon, einen gelben Salon, in dem gibt es eine runde Bank, da können 20 Leute sitzen und den nutzen wir auch immer genau für solche Gespräche. Und ich kann sagen, dass die Gespräche, die wir dort geführt haben, bisher alle sehr gut waren. Also, dass sie doch von der Mitverantwortung für diese gemeinsame Gesprächssituation geprägt waren und dass es möglich war, Meinungsverschiedenheit auszutragen auf eine Weise, dass man hinterher einen Gewinn davon hat.
Ja, das ist kostbar. Und jetzt vielleicht auch nochmal mehr so die praktische Seite, also für andere, die auch sich mit Projekten, mit Kommunikationsprojekten befassen. Ihr seid gefördert in der Regel, ihr kriegt öffentliche Mittel. Jetzt durchs Kulturerbe, nehme ich an, ist es gerade eine ganz gute Situation. Ist das so?
Ja, der finanzielle Aufbau ist so, dass das Museum eine Grundfinanzierung durch den Landkreis hat. Damit können wir die Heizkosten bezahlen und die Festangestellten des Museums, die Erhaltung und Verwaltung und Instandhaltung auch des Museums und die Besucherbetreuung ermöglichen. Daraus könnten wir aber kein Programm machen. Das speisen wir wiederum aus zwei Quellen. Zum einen sind wir kultureller Ankerpunkt des Landes Brandenburg geworden im letzten Jahr. Das ist eine dreijährige Förderung, die uns erlaubt, jedes Jahr so ein Jahresthema zu produzieren. Und die ganze Arbeit im Kulturerbe, die finanzieren tatsächlich die Kommunen nochmal mit Hilfe des Landkreises. Und das ist doch also für uns im Moment eine sehr, sehr schöne Situation. Weiß man nie, ob einem dieser kulturpolitische Rückhalt immer erhalten bleibt, aber im Moment finanzieren die Kommunen mit einem Grundbeitrag und dann noch mit freiwilligen Beiträgen der Städte und der grundfunktionalen Schwerpunkte, die etwas mehr Geld haben, dieses Kulturerbeprojekt. Und das ist sehr schön, denn kommunales Geld ist einfach viel, viel besser als Geld, das von irgendwo herkommt. Hinter kommunalem Geld stehen auch immer Menschen, die hier leben, die also auch wissen wollen, was mit ihrem Geld passiert, die sich also interessieren dafür, was wir damit machen. Und genau das wollen wir ja erreichen. Und außerdem ist es nicht so getrieben von politischen Moden, die ja sozusagen auf den höheren Förderebenen eine ganz große Rolle spielen. Da werden dann auf einmal neue Leitthemen ausgerufen. Und von diesen neuen Leitthemen haben wir mal eine Zeit lang profitiert, als auf einmal der ländliche Raum als politischer Gestaltungsgegenstand entdeckt wurde. Aber jetzt merken wir ja, dass der ländliche Raum schon wieder in den Hintergrund tritt und dass andere Themen eine viel größere Rolle spielen. Und das wirkt sich auch sofort in den überregionalen Förderprogrammen aus, sodass wir natürlich gerne auch Mittel vom Bund oder aus Europa nehmen. Aber da muss man doch sehr beweglich sein und sehr pfiffig in der Akquise.
Und wenn ihr jetzt, also wir hoffen mal, dass es so bleibt, wenn du jetzt ein bisschen in die Zukunft guckst, also ihr habt jetzt ja die Netzwerke etabliert, wollt ihr jetzt einfach so weitermachen oder was ist jetzt die nächste Stufe?
Meine Auffassung ist, dass jede Region eigentlich für sich so eine Form braucht, in der sie sich selbst beschreibt, als Lebenszusammenhang und als räumlicher Lebenszusammenhang. Also ich würde allen empfehlen, der Uckermark genauso ja, also wie dem Erzgebirge oder was auch immer, dass sie von sich so etwas haben. Zum Teil übernehmen ja Museen auch diese Aufgabe, aber ich meine, als diskursive Begleitung auch, ist da noch sehr viel ausbaufähig. Und natürlich, wenn ich jetzt da gefragt werde, wo soll die Reise hingehen, würde ich sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn es uns gelingen würde, dass das, was wir tun, irgendwann eine ganz selbstverständliche Tätigkeit dieser Region ist. Das heißt, dass niemand in Frage stellt, brauchen wir denn jetzt noch so ein Museum oder müssen wir dafür Geld ausgeben, sondern dass man sagt, natürlich brauchen wir das. Das heißt, wir reden nur darüber, ob die das so gut machen, wie wir das wollen. Aber dass es grundsätzlich nötig ist und dass wir dafür Mittel einsetzen und dass es eine Tätigkeit ist, wie jedes System bestimmte Tätigkeiten braucht, um sich selbst zu erhalten. Also ein individueller Organismus muss sich auch gesund erhalten. Er muss essen und sich bewegen und sich waschen und sich pflegen. Das müssen wir alle, sonst würden wir zugrunde gehen. Und genauso ist es, glaube ich, auch mit Gesellschaften. Sie müssen bestimmte Dinge für sich tun. Und in den Diskursen der letzten Jahre ist diese Frage, was müssen wir für uns selbst tun, dramatisch unterbewertet in meinen Augen. Wir haben das erlebt in den Corona-Jahren und wir erleben es jetzt wieder. Es gibt so viele Diskurse, in denen die Frage, was müssen wir für uns selbst tun, damit es uns allen miteinander auch gut geht und damit wir wissen, in welcher Situation wir sind, damit wir ein Wissen von uns selbst haben und von unseren Möglichkeiten. Diese Frage wird in meinen Augen viel zu wenig verfolgt. Und dafür steht diese Unternehmung hier Und wenn mich jemand fragt, wo soll die Reise irgendwie hingehen, würde ich immer sagen, sie soll eben dahin gehen, dass das, was wir tun, eine Anerkennung hat als eine selbstverständliche Tätigkeit dieser Region, dieser Landschaft, dass die Menschen gerne hierher kommen, vor allen Dingen die Menschen, die hier wohnen, das würde ich mir wünschen.
Mhm. Ja, jetzt hätte ich schon wieder jede Menge neue Fragen. So, aber vielleicht an diesem Punkt machen wir einfach ein Ende. Vielen herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Es war total spannend und wer jetzt nicht neugierig ist, dem ist auch nicht zu helfen auf die Landschaft im Oderbruch. Vielen Dank.
Gerne.
Mehr Informationen über das Oderbruch, das Museum und die Kulturerbeorte findet ihr im Internet unter oderbruchmuseum.de.
Landleuchten, der Podcast, wird produziert von Kerstin Hoppenhaus und Sibylle Grunze. Die Musik und Tonbearbeitung macht Andreas Fuchs und das Ganze passiert im Auftrag des Vereins Neuland gewinnen. Mehr Artikel, Inspiration und Wissen für Leute, die auf dem Land etwas bewegen wollen, gibt es auch auf landlebdoch.de und auf Instagram. Bis zum nächsten Mal auf dem Land, das nicht nur lebt, sondern auch leuchtet.